Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Ich zu Hause in meinem kuscheligen Büro und Burkhard, das ist die erste Remote-Folge, so sagt man das, glaube ich. Du bist wo, Burkhard?
Dobri den, in Tschechien, ganz im Osten, da wo die Slowakei und Polen an Tschechien grenzen. Ostrava. Man sagt auch das Gelsenkirchen Tschechiens und ich kann das bestätigen. Es sieht ein bisschen so aus.
Ist es, ja?
Wie Gelsenkirchen, ja, absolut.
Ist es so schön?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, lass uns fertig werden, ich will gleich wieder in die Stadt.
Du hast dir nicht nehmen lassen, obwohl du bei der Eishockey-WM bist, ist ja deine zweite Leidenschaft im Sport, neben dem Fußball, zum Fußball zu gehen, das hast du dir nicht nehmen lassen. Du hast mir jetzt am Wochenende, ich war wieder als Stallhase da mit Liga Live unterwegs, mir Videos zu schicken. Du sprachst von billigem Bier und Eigentoren. Was hast du da erlebt, Burkhard?
Ich war bei Banik Ostrau gegen Boleslavl. Ihr werdet es alle wissen, es ist die Meisterrunde in der tschechischen Liga. Beide Teams etwa schon 30 Punkte hinter dem führenden oder hinter den beiden führenden Mannschaften aus Prag zurück. Es geht eigentlich nur noch darum, wer die Conference League nicht vermeiden kann. Und es waren dementsprechend 8600 Zuschauer, da das Spiel war unterirdisch. Es stand nach 40 Sekunden 0-1. Boleslavl profitierte von einem haarsträubenden Eigentor. Und kurz darauf gab es dann ein Feuerwerk aus der Ultrakurve von Banik Ostrau. Das hatte sich echt gewaschen. Das Spiel stand kurz vorm Abbruch. Und das hörte dann aber auch urplötzlich wieder auf. Und dann wurde weiter versucht, Fußball zu spielen. Und ich muss sagen, das Niveau erreichte maximal das Niveau der vierten Liga in Deutschland.
Okay. Burkhard, by the way, hör mal selber. Lass doch jetzt mal Banik Ostrau hinter dir, ja? Wir beamen uns in das Jahr 1974. Du warst wie alt?
Bei der Weltmeisterschaft war ich 7.
7? Das heißt, die hast du bewusst miterlebt, ne?
Ja, die habe ich bewusst miterlebt und es war auch bei uns die Weltmeisterschaft, in der der Farbfernseher ins Haus kam. Und zwar dann zum Halbfinale oder ich glaube zum Finale. Und den Farbfernseher brachte Herr Weimann, der die Fernseher noch selbst auslieferte. Und der hatte so ein Kombi, so ein VW-Kombi. Und brachte den eines Nachmittages zu uns und das war eine riesige Sensation bei uns in der Siedlung, dass es jetzt auf einmal so einen Farbfernseher da gab und Herr Weimann hatte immer einen weißen Kittel an, der sah aus wie ein Arzt und redete sehr bestimmt und sehr weise auch über andere Familien, wo haarsträubende Dinge zu beobachten waren in der Wohnstube, wo es also wirklich aussah, wie man damals sagte, wie bei Hempels hinterm Sofa, ist ja auch nicht politisch
unterm
korrekt.
Sofa.
Unterm Sofa. Und hinterm Sofa ja. Auch.
Ja, in der Tat, das gab es ja in jedem Ort, ne? Diesen Radio-Fernsehtechniker, der dann fast mehr wusste als der Pastor aus dem Ort. Der brachte euch den Bundfernseher. Ja. Ich meine, da gab es ja noch einen Sendeschluss und ich weiß nicht was. Und diese ARD-Fanfare, die haben wir eben gehört. Mhm. Ich meine, die Weltmeisterschaft 1974 ist unser Thema und da vor allem ein Spiel, das Bruderduell, der Klassenkampf, was auch immer. Ich glaube, die DDR-Spieler haben das komplett abgelehnt, das als Klassenkampf zu sehen. Die hatten da, glaube ich, viel mehr Beef mit dem Spiel als die westdeutschen Spieler. Wir wollen uns ausführlich damit beschäftigen, mit dem Aufeinandertreffen in Hamburg. Sparwasser macht ja das 1-0, so viel ist bekannt, aber es gibt so viele Geschichten, die wir euch in zwei Folgen erzählen wollen. Aber zurück zu diesem Fernseher, der bei euch reingeschleppt wurde. Das war ja auch im Westen eine teure Angelegenheit mit dem bunten Fernseher.
Ja, vor allen Dingen, wenn du nur knapp 1500 Mark brutto hattest, so wie mein Vater, dann war das natürlich eine Anschaffung fürs Leben und selbstverständlich noch ohne Fernbedienung. Das heißt, irgendeiner, meistens der Jüngste, wurde immer nach vorne geschickt, der musste das Programm wechseln. Es war ja jetzt nicht so schwierig, es gab ja nur drei Programme. Und ja, und dann wurde halt Fußball geguckt. Und diese Weltmeisterschaft war für mich deshalb besonders, weil meine Eltern ja aus dem Osten stammten, also aus Sachsen-Anhalt, also aus der damaligen DDR. Und die sind dann Anfang der 50er Jahre rüber in den Westen. Und ich weiß noch, dass dieses Spiel gegen die DDR, das habe ich mit meinen Eltern zusammengeguckt, das war ein ganz besonderer Abend, weil wir beide für unterschiedliche Mannschaften waren. Also meine Eltern haben der DDR die Daumen gedrückt. Und für mich war das völlig unverständlich. Und ich habe da auch wirklich, ich weiß noch, ich kann das heute noch nachfühlen, was für ein Befremden ich gespürt habe, dass meine Eltern nicht zu meinem Land gehalten haben.
Ja, aber das ist ja auch eigentlich auch untypisch gewesen für die DDR. Bürger. Also die haben ja auch dem Vernehmen nach zumindest größtenteils der BRD da die Daumen gedrückt, weil ja die DDR-Auswahl, naja, vor diesem politischen Karren stand. Das war ja auch für die Spieler dann später ein bisschen problematisch, wofür sie da eigentlich gestanden haben. Die wurden ja zum Teil sogar dann ausgepfiffen. Also es war ja nicht so, dass viele der DDR die Daumen drückten.
Nein, das stimmt, aber im Westen gab es ja auch eine sehr ausgeprägte Antipathie gegen die damals schon sogenannten Fußballmillionäre. Und da gab es auch viel Schadenfreude, wenn die auf die Nase gefallen sind. Und man hat es ja auch in der Vorrunde dann gemerkt, dass die Fans in den Stadien, wo die deutsche Mannschaft gespielt hat, oftmals sehr ungeduldig, sehr schnell ungeduldig wurden und dann auch gepfiffen haben. Also auch als Deutschland gegen Australien 3:0 führte, wurden die Leute dann wirklich unruhig und ungehalten, weil das Spiel eben nicht so fulminant weiterging und Beckenbauer und Breitner sich einfach entschieden hatten, das Spiel ruhig zu Ende zu bringen. Und bei meinen Eltern war, glaube ich, auch viel von diesem Sozialneid einfach ein großer Faktor. Die haben das den westdeutschen Profis einfach nicht gegönnt und haben dann aus so einer ganz merkwürdigen Sentimentalität heraus mit der DDR sympathisiert. Das ist vor allen Dingen deshalb merkwürdig, weil meine Eltern ja nicht freiwillig oder nicht aus ganz freien Stücken die DDR verlassen haben, sondern meinem Vater haben sie damals den Bauernhof weggenommen, der uns über viele Generationen gehörte. Und er ist dann mit seinen Großeltern rüber. Und meine Mutter war die älteste von 4 Schwestern und die wurde von ihrem Vater rübergeschickt in den Westen, um Geld zu verdienen, das sie dann rüberschicken sollte.
Ja, also um das auch zu sagen, ich war da 2 Jahre alt. Das heißt, ich habe da natürlich keine aktiven Erinnerungen an dieses deutsch-deutsche Duell, aber natürlich an die deutsch-deutsche Geschichte. Wir haben oft in Jogo Bonito ja über die BRD und die DDR gesprochen, zuletzt in Black Box DDR, aber auch so viele andere Geschichten, die ihr da gehört habt. Deswegen, also die DDR an und für sich und das Thema ist eins, was uns immer wieder am Herzen lag. Aber dieses Jahr 1974 hast du gesagt, Sven, wenn wir darüber reden wollen, ich muss erstmal irgendwie atmosphärisch in Stimmung kommen, liegt vielleicht auch an Ostrau, an dieser Eishockey-WM. Ich habe hier, Burkhard, ich bin ja kein Unmensch, ja, ich hab's hier für dich. Wenn ihr wissen wollt, was Burkhard hört, um richtig in Gang zu kommen, dann das hier.
Als ob
ist das geil?
Als ob dich das kalt lassen würde.
Nein, aber gleich kommt noch ein besserer. Die B-Seite hast du rausgegraben, ne? Im anderen Feld. Komm, Burkhard, ich will deine Hände sehen. Was denn? Ja. Hör mal, Autokurs in Ostrau. 20 Jahre danach. Okay, das muss jetzt reichen. Dann hatten wir aber einen, und das ist etwas Besonderes bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, dass ein DDR-Interpret gesungen hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft, und zwar im Frankfurter Waldstadion zur Eröffnung. Das war
Frank Schöbel.
Frank Schöbel.
Einer der größten Schlagerstars der DDR, und der hat dann auch den offiziellen DDR-Fußballsong zur Weltmeisterschaft 1974 gemacht. Und das hatte.
Ach komm, den hauen wir jetzt direkt mal raus,
das
oder?
Lied, ja, also, Moment, das Lied hatte ja einen wunderschönen Titel. Der Fußball ist rund wie die Welt.
Ja, sehr schön. Ja. Das fand er toll, aber ich sag mal, die Obrigkeit der DDR fand das dann unmittelbar vor dem Präsentieren bei dieser WM-Eröffnung wiederum ungeil, und das wurde dann nicht gesungen, aber es gab diese Nummer. Wir wollen sie mal hören.
Das wird mit euch sein. Nein, ihr spielt nicht allein. Ja, der Fußball ist rund wie die Welt.
Ja, ich habe mit dem ein Interview gelesen, wo er gesagt hat, ja, das wurde dann kurz besprochen, der Text sei, da gab es ja wirklich immer diese Abnahme der Texte, ne? Also es gab ja so viele Sachen, ich erinnere mich auch an BAP Anfang der 80er, wo sie durch die DDR touren sollten, es kurzerhand abgesagt wurde, weil da die Texte nicht genehm waren, und so wurde dieser Text kassiert, und soweit ich weiß, hat er dann Freunde gibt es überall gesungen. Das war dann die Alternative. Weil das so im Prinzip ein Gruß an die sozialistischen Schwestern und Brüder in der gesamten Welt sei. Okay. So hat man immer versucht, aus einzelnen Schlagzeilen oder aus Textzeilen etwas Größeres zu spinnen. Das war sowieso interessant, was der Schöbel da so zu seiner Zeit in der DDR gesagt hat, dass, ich meine, als Musiker damals musstest du erstmal so weit kommen, dass du wie er in der Sonderklasse arbeitest, wo du dann 500 Ostmark für Auftritte bekommen hast. Es gab also so eine Kategorisierung. Man war in der Kategorie A, B, C, D und dann gab es die Sonderklasse. Da verdiente man dann für DDR-Verhältnisse relativ viel Geld. Und er war ein richtiger Star, dieser Frank Schöbel, wurde dann
ja, absolut.
Zwei Jahre vor dieser Weltmeisterschaft wurde er schon eingeladen nach Westdeutschland und hat da schon dann einmal gesungen als DDR-Interpret. Das war spektakulär, durfte aber nicht zur ZDF-Hitparade zu Dieter Thomas Heck, das wäre ja im Prinzip nur einmal über die Mauer rüber, hinein ins Studio. Ja, ist ja so. Aber weißt du warum? Also zumindest hat Schöbel gesagt, der durfte da nicht hin, weil der Dieter Thomas Heck CDU-Mitglied war. Also durfte er dann zu einer Sendung, die hieß Musik aus dem Studio B und da durfte er dann im westdeutschen Fernsehen auftreten am 2. Juni 72. Ist irre, ja. Oder?
Ja, total. Total. Also der Frank Schöbel ist auch deshalb interessant. Der hat, glaube ich, im weiteren Verlauf seines sehr erfolgreichen Schaffens auch von Fidel Castro auf Kuba oder bei Kuba eine kleine Insel geschenkt bekommen aus Dankbarkeit.
Nee, echt?
Mhm, ja.
Geil. Ja, unglaublich. Aber er saß dann da im Frankfurter Waldstadion und stand dann auf der Bühne zur Eröffnung der Weltmeisterschaft und konnte als DDR-Interpret da loslegen. Und das ist ja sowieso, ich meine, wir versuchen ja immer, das ist gar nicht so einfach in den 70er Jahren, so einen kulturellen, historischen, sozialen Bogen dazu zeichnen. Das ist gar nicht so einfach, weil dieses deutsch-deutsche Verhältnis so widersprüchlich war. Auf der einen Seite machte man sowas und man beschwor auch die Einigkeit und im Prinzip sei man doch irgendwie in der sportlichen Sache zumindest vereint, aber man ja spionierte sich aus, wie die Brandt war gerade zurückgetreten, die Guillaume-Affäre hatte immer noch die Bundesrepublik und die DDR erschüttert oder beschäftigt, Helmut Schmidt war gerade Kanzler geworden. Burkhard, das war eine zerrissene Zeit, ne?
Ja, ich fand auch, dass es so, das ist also, es gibt auf der einen Seite den Wunsch der Regierung, glaube ich, das Verhältnis zu normalisieren. Auf der anderen Seite, deshalb wurde auch beispielsweise der Grundlagenvertrag ein paar Monate zuvor unterzeichnet, der Bürgern aus Westdeutschland ermöglichte, jetzt auch über Nacht in der DDR zu bleiben, aber dann eben auch unter der Maßgabe des Zwangsumtausches. Man musste dann 20 Mark pro Tag, den man im Osten verbringen wollte, umtauschen, 1:1 natürlich. Das waren dann für die DDR auch knallharte Devisen. Und dann gab es eben auf der anderen Seite auch von Erich Honecker nicht den direkten, aber doch den indirekten und sehr klaren Schießbefehl innerhalb oder an der innerdeutschen Grenze. Und in diesem Widerspruch findet sich dann eben auch oder spiegelt sich dann eben auch diese Guillaume-Affäre wieder, die ja eigentlich der DDR mehr geschadet als genutzt hat, weil eine SPD-Regierung hat ja viel mehr für Annäherung gesorgt und für Profilierungsmöglichkeiten der DDR, als es eine CDU-Regierung getan hätte. Also da haben sie sich mit Guillaume im Nachgang, kann man das glaube ich so sagen, echt ein Eigentor geschossen.
Ja, weil Willy Brandt ja auch derjenige war, also die DDR wollte ja immer ein Player sein im internationalen Geschäft und auch anerkannt werden. Und Willy Brandt war ja der erste Bundeskanzler, der die DDR als solches auch anerkannt hat in einer Rede, ich glaube im Bundestag. Und da hat man vielleicht den Falschen ausgesucht. Und Guillaume war, soweit ich weiß, auch nicht der allerbeste Spion. Also die Informationen waren relativ dürftig und es gibt ja Gerüchte, dass der fast am Ende nach so vielen Wochen an der Seite von Willy Brandt eine Art Fan von Willy Brandt geworden ist und man nicht genau sicher ist, inwieweit er da wirklich dran Interesse hatte, wirklich viele Informationen an die DDR rüberzukabeln. Ich glaube, seine Frau, die Frau von Günter Guillaume, war da ergiebiger für die Stasi als Günter Guillaume selbst.
Ich habe übrigens eben gerade nochmal nachgeschlagen, wie sich das mit Frank Schöbel und dieser Insel vor Kuba verhalten hat. Also er hat mit seiner damaligen Lebensgefährtin, die den schillernden Namen Aurora La Casa trug.
Nee, echt?
Aurora La Casa hat er auf der zu Kuba gehörenden Ernst-Thälmann-Insel die Fernsehsendung Unterwegs mit Musik aufgenommen.
Das ist ja Wahnsinn.
Was für verrückte Dinge passiert sind, ne?
Apropos Musik, ich ziehe uns ja immer wieder in unseren kleinen Darkroom bei Jogo Bonito. Du wolltest es so. Du wolltest es so. Ohne Scheiß, Burkhard, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre. Du weißt genau, dass das definitiv mich breit hingelagert vor einem Fass platziert und ich höre nicht mehr auf und ich singe mit. Was für eine geile Nummer, ey! Ja. Was ist das für eine Nummer?
Das ist, wenn man so will, ist das der Hidden Track der Langspielplatte zur Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Das Lied trägt den schönen Titel Frohsinn und Gemütlichkeit. Mhm. Auch von Horst Nussbaum konzipiert. Jack White, über den wir ja auch schon ausführlich gesprochen haben. Und intoniert von der deutschen Fußballnationalmannschaft, selbstverständlich.
Das sind die Songs. Das sind die Songs. Das ist für mich Jogo Bonito. Also wirklich. bevor wir in die Details gehen, rund um dieses Bruderduell, was soll man sagen? Bruderduell, den Klassenkampf, was würdest du sagen?
Also der Titel, der mir in den Sinn gekommen ist, war Wir gegen uns.
Wir gegen uns. Ja, finde ich schön. Wir gegen uns. Aber ich kann ja nicht sagen, bevor wir gegen uns, wie mache ich das denn jetzt?
Ja, weiß ich doch nicht.
Deutschen Duell, wie auch immer. Ja. Wir haben, liebe Leute, wir haben natürlich von euch an unsere wunderbare E-Mail-Adresse info@jogo-bonito.de Mails bekommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns nach wie vor schreibt. So zum Beispiel, und das wollen wir an dieser Stelle natürlich präsentieren, von Lars. Lars schreibt so, ihr Lieben, 20 Jahre und einen Tag nach dem grandiosen Sieg in München, einen Tag nach der erneut tragischen Bayern-Niederlage in der Champions League. Ach ja, das war ja gegen Real Madrid, das Ding. Ey, ich kann die Aufregung rund um diesen abgepfiffenen Moment schon echt gut verstehen.
Ja?
Ja, finde ich schon. Ich hab nie eine kalibrierte Linie gesehen.
Ja, Sven, aber mal ganz im Ernst, jetzt ruft hier gerade noch jemand an, das muss ich jetzt mal verneinen. Ich möchte mit niemandem sprechen, außer mit dir.
Wow, Burkhard.
Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, ich fand die Aufregung von Tuchel so overdone, da von Regelverstößen zu sprechen. Das sind keine Regelverstöße gewesen. Das war einfach extrem blöd, wie der Marciniak da gepfiffen hat. Das steht ja außer Frage. Aber
das ist der Punkt. Nein, das ist der Kern.
Ja, aber es ist kein Regelverstoß. Ein Regelverstoß ist etwas, wenn du
wirklich... Nein, das ist ein Fehler.
Ja, es ist ein Fehler, aber es ist kein Regelverstoß.
Aber ein Fehler auf dem Niveau bei so einer Situation, wo das mittlerweile gängige Routine sein sollte, da kann ich die Aufregung sehr gut verstehen.
Ja, ich ja auch. Aber ich bin weit entfernt davon, irgendwie ein Gefühl des Mitleids zu entwickeln.
Okay, ich lese weiter. Bayern-Niederlage in der Champions League und nachdem ich die grandiose Football-Bloody-Hell-Folge gehört habe, trete ich endlich auch in den Club de Jugadores ein. Erstmal 18,99 € als Einmalzahlung ab dem 1. Juli, dann im Quartal. Macht weiter so. Vielleicht sehen wir uns in Essen. Das ist die Mail von Lars. Lieber Lars, da gibt es an der Stelle jetzt Neuigkeiten. Das mit dem ab dem 1. Juli im Quartal solltest du dir überlegen. Wir sind natürlich dankbar, weil wir das als echtes Lexikon begreifen, was wir da mit den, sind es 100 Folgen, Burkhard?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Rechenwege. Da kann man ja diese allererste, wo wir quasi nur ankündigen, was wir vorhaben, kann man als komplette Folge zählen. Du hast, glaube ich, einmal so eine ganz kurze Überbrückungsfolge gemacht. Also ich glaube, wenn wir die vollwertigen Folgen zählen, dann kommen wir jetzt demnächst auf 100, ja.
Ja. Und was soll ich sagen? Ich habe euch mitzuteilen, dass wir im Sommer erstmal aufhören. Wir werden in Essen noch auftreten, sehen das als große Party, Burkhard. Wir haben oft in der Küche zusammengesessen, wir haben wahnsinnig viele Geschichten ausgegraben und ich persönlich brauche einfach mal mindestens eine Pause, ein Jogobatical oder auch, also keine Ahnung, es sind ja auch jetzt 3 Jahre, wir fahren jetzt bald wieder nach Herzogenaurach, da begann alles vor 3 Jahren. Hab da mir lange drüber Gedanken gemacht. Das letzte Jahr war echt crazy. Und ich möchte einfach ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben. Und das ist natürlich auch blöd, weil ich glaube, Burkhard, du siehst das ein bisschen, du würdest gerne weitermachen. Mhm. Und das ist auch blöde. Auf der anderen Seite, ja, bin ich so dankbar für die ganze Zeit, für die tollen Geschichten, für das Wissen, was einfach breiter geworden ist im Fußball. Und never say never. Police hat auch irgendwann mal meine vergötterte Band nach 7 Jahren in der Band ein letztes Konzert in Australien gegeben und sich nie aufgelöst und dann kam sie irgendwann wieder. Das will ich nicht ausschließen, aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause oder auch mehr. Also deswegen haben wir jetzt noch die Folgen bis zum Auftritt am 6. Juni?
5. Juni.
5. Juni. In der Zeche Karl. Also wenn ihr nochmal Jogo Bonito in voller Pracht erleben wollt, dann da hauen wir wirklich alles raus, Burkhard. Und ich mache mich fast nackig am Ende. Also das ist. dann kommt einfach vorbei. In den Shownotes findet ihr alles. Ich weiß, dass das lieb gewonnen ist für viele in der Routine. Also merken wir. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie Schluss machen, aber das soll es nicht sein. Ich finde, ich blicke schon so drauf, dass ich sage, auch vielen Dank, Burkhard, für diese ganze, die tolle Erfahrung mit Jogo Bonito.
Ja. Ja, mir fällt das schwer, darüber jetzt noch mehr zu sagen. Und es ist, wie es ist. Und ich halte es da mit dem rosa-roten Panther. Heute ist nicht alle Tage. Also ich komme wieder auf keine Frage. Was mit dir ist, musst du dann entscheiden. Es ist, wie es ist, Sven. Der Thomas Reining hat uns auch noch geschrieben. Gestern Morgen habe ich mir direkt eure 100. Episode von Jogo Bonito angehört. Herzlichen Glückwunsch.
Also doch 100.
Ja, der hat, also es ist halt die offizielle Zahl, die drunter steht, wenn du es zum Beispiel bei Apple dir anhörst. Ne? Und wenn ich euch höre, erinnert mich das immer sofort an den Begriff Rambazamba von 1972, mit dem die Bild-Zeitung damals das Zusammenspiel von Franz Beckenbauer und Günter Netzer in der üblichen Boulevardmanier beschrieb. Ich möchte euch nicht mit dem Blödzeitungsjournalismus vergleichen, aber wie sich diese beiden Fußballgrößen in den 70ern die Bälle zuschoben, so jongliert ihr heute mit euren Geschichten und Anekdoten. Das ist ein kleiner Fehler, ich möchte das an dieser Stelle nur anmerken, Thomas, denn Netzer und Overath haben ja nicht so richtig prickelnd zusammen Fußball gespielt.
Ne, Netzer und Beckenbauer, sagt er doch.
Ach so.
Na, das ist was anderes, mein Freund. Die 72, ja, ich habe ja mit Günter Netzer gesprochen. Nein, ja, das war ja 72 so, dass der Overath da ja verletzt war. Und deswegen, der konnte ja nicht mitspielen bei der Euro da.
Da habe ich jetzt einen Gedankenfehler gehabt. Weißt du, woran das liegt? Weil ich jetzt gerade gestern den zweiten Teil von deinem Podcast mit Günter Netzer gehört habe. Und weil es ja in diesem Podcast auch um das Verhältnis zu Wolfgang Overath geht. Und dass die beiden einfach auf dem Platz nicht so super funktioniert haben und sich trotzdem gegenseitig unheimlich gewertschätzt haben, dass Günter Netzer zu Overath aufs Hotelzimmer gegangen ist und ihm zu seiner großartigen Leistung im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay 1970 bei der WM gratuliert hat und solche Geschichten. Das hatte ich jetzt gerade noch im Kopf, deshalb habe ich das mit Beckenbauer nicht genau genug
gelesen. Ja, ist überhaupt kein Problem, Burkhard. Wir machen alle Fehler. Das ist mein zweiter Vorname. Ist überhaupt kein Problem.
Thomas, du hast alles richtig gemacht. Ich lese deine Mails auch weiter. Und weil ich nicht nur ein Fan von euch bin, sondern gleichzeitig auch viel Spaß an Excel haben, also an Tabellen, habe ich mal etwas tiefer in euer Werk geschaut und gerechnet. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr mittlerweile 85 Stunden und 42 Minuten, also 5142 Minuten auf Sendung wart? Danke für eure großartigen Fußballgeschichten, die mir im Kopfkino meine frühere Fußballbegeisterung zurückbringen. Es ist einfach nur schön. Da kommt noch eine persönliche Geschichte über einen Stadionbesuch in Berlin. Die ist sehr, sehr lang. Habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen, Thomas. Also vielen Dank für diese wunderbare E-Mail und für diese Aufstellung unserer Arbeit der vergangenen 3 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Aber beim Netzer-Interview, die Lotto-Geschichte war der Hammer, oder?
Die ist, ich fand die mit Frank Sinatra noch besser. Als Netzer Elvis sehen wollte und Frank Sinatra es möglich machte am Ende, aber mehr verrate ich jetzt nicht. Also ihr müsst euch das anhören, einfach Fußball mit Günter Netzer, sage ich an dieser Stelle wirklich aus voller Überzeugung, ist für mich ein absolutes Highlight in der Podcast-Geschichte.
Danke, Burkhard.
Ja, ist so.
Hatte eine lange Geschichte gehabt. Ich musste mir einmal absagen, weil leider irgendwie mein Vater im Sterben lag. Und dann haben wir uns doch getroffen. Und diese beiden Begegnungen mit Overath und Netzer sind für mich etwas, das wird mir kein Mensch mehr nehmen. Das ist sehr, sehr schön gewesen. Wir sind wieder bei diesem deutsch-deutschen Ding da. Burkhard, da gibt's ja viele verschiedene Sichtweisen drauf. Nehmen wir doch jetzt mal die DDR-Spielersicht.
Die DDR-Spielersicht, okay, wo willst du hin?
Wir haben doch hier den Günther.
Moment, nein, erst, da bist na, Nein, erst haben wir Hans Apel.
Entschuldigung. Also dann übernimm du bitte nochmal, es ruft schon wieder einer. Machen wir einen Schnitt dann gleich. Dann übernimm du mal, also ich sag zurück zur, ne, zur Geschichte. Ne? Okay, Burkhard, zurück zu wir gegen uns oder wie auch immer.
Hm? Ja, ein hochpolitisches Spiel natürlich, dieses Bruderduell im Hamburger Volksparkstadion am 22. Juni 1974, Anstoßzeit übrigens damals 19.30 Uhr, unter Flutlicht, Sven, aber das nur am Rande. Und Hans Apel, damals seit kurzer Zeit Finanzminister im Kabinett von Helmut Schmidt, das ja noch sehr jung war zu diesem Zeitpunkt, weil Brandt, wie wir gerade beschrieben haben, gerade zurückgetreten war. Hans Apel hat viele Jahre später mal beschrieben, wie eigentlich seine Partei, also die SPD, auf diese Teilung geblickt hat.
Aber irgendwo war das ja doch eine Sache, von der man annahm, dass sie auf Dauer so bleiben würde. Und da hatten Sozialdemokraten, auch wenn sie es nach außen nicht zugaben, Probleme.
Ja, das war ja eigentlich von Konrad Adenauer schon forciert worden in den 50er und frühen 60er Jahren, die Orientierung zum Westen, zur USA hin. Und diese Wiedervereinigung war zwar immer noch ein Staatsziel, aber letztendlich war es eigentlich allen Politikern klar, dass das in naher Zukunft nicht zu erreichen war. Und beide Staaten waren einfach da, egal ob man sie anerkannte oder nicht.
Ich erinnere mich an Willy Brandt bei seiner ersten Reise in die DDR, wo er in Erfurt gefeiert wird von den DDR-Bürgern. Er ist noch Bundeskanzler und sie skandieren seinen Namen, was ja schon mal echt ein Vorgang war, stehen da und er geht an ein Fenster. Weil ich habe mir letztens nochmal diese Dokumentation angeguckt. Kennst du die Kanzler? Ich musste mit meinem Sohn irgendwie Willy Brandts Ostpolitik mir reinziehen und dann habe ich irgendwie da die geguckt und wo er da am Fenster steht. Und es wurde so interpretiert und nicht irgendwie winkt und grüßt, sondern die Hand so halb hoch nur hebt nach dem Motto, ich höre euch. Und mit einem ganz sachten Signal sagte ich weiß um eure Belange. Ich glaube, Willy Brandt hatte schon die Vision einer Wiedervereinigung. Das gab es ja schon. Also so wurde das zumindest interpretiert in der Beziehung.
Ja, also es gibt aber auch die Interpretation, dass Willy Brandt die Massen beruhigen wollte und dass es nicht eskalieren sollte, weil das natürlich seiner Reise komplett zuwidergelaufen wäre. Mhm. Ne? Also die Sichtweise gibt es, glaube ich, auch. Es gibt auf jeden Fall ja erstmal einen Vorläufer zu diesem 22. Juni 1974. Das ist die Auslosung der WM-Endrundengruppen im Januar 1974 in Frankfurt. Und das war, glaube ich, ein Sängerknabe, der da die Lose gezogen hat und der da die Gruppen ausgewürfelt hat. Und als dann feststand, dass es zu diesem Spiel kommen würde, hat der Generalsekretär des Fußballverbandes der DDR, Günther Schneider, glaube ich, schon eine Ahnung gehabt, dass das Probleme geben könnte in der Heimat. Auf jeden Fall ist er dann nach Hause zurückgefahren und hat den Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes, des DTSB, Manfred Ewald, über den wir ja auch schon ein paar Mal berichtet haben, getroffen.
Höchste Instanz im DDR-Sport, also auch über dem Fußball noch angesiedelt. Ja.
Und diesem Mann, Manfred Ewald, musste er also Rede und Antwort stellen.
Und die erste Frage, die mir der damalige Präsident stellte, wieso ich es nicht vermieden hätte, dass beide deutschen Mannschaften in eine Endrundengruppe kommen. Ich konnte daraufhin nur erwidern, dass keiner der Landesverbände auf die Auslosung irgendwelchen Einfluss nehmen konnte oder vielleicht sogar die Lose dirigieren konnte.
Nein, das war der Detlef Lange, so hieß der Schöneberger Sängerknabe, der die Lose da zog und das deutsch-deutsche Duell erst ermöglichte und elektrisierte. Deutschland war also da die BRD zusammen mit der DDR und Chile und Australien in einer Gruppe.
Aber was für ein Irrsinn, dass der Ewald geglaubt hat, das muss man doch irgendwie drehen können.
Ja, irre. Ja gut, im das kann schon sein, dass die dachten, dass man sowas irgendwie möglich machen kann, aber das ist dann Hybris, ne? Wahrscheinlich.
Absolut, absolut. Und das Interessante ist ja, und ich glaube, das haben die Verantwortlichen im Sport oder die Sportlenker in der DDR auch geahnt, dass bei diesem Fußballspiel etwas zutage befördert werden könnte, was man unbedingt nicht erleben wollte, nämlich dass die DDR-Bürger ihre Sympathie für den westdeutschen Fußball oder die westdeutsche Fußballnationalmannschaft irgendwie zum Ausdruck bringen. Und das hat der Trainer der DDR, Georg Buschner, viel später genau so auch formuliert.
Wir waren natürlich froh, dass wir, das kam ja nicht zum Spiel in der DDR, auf dem Boden der DDR, da hätten wir nicht gern gespielt, das sage ich ganz offen. Und zwar deswegen nicht, weil das, die Bevölkerung, man spielt nicht gerne, wo die Bevölkerung gegen einen selbst ist. Und die Mannschaft, die Menschen in Deutschland, in Ostdeutschland, waren damals genauso für die Bundesrepublik wie heute. Standen hinter dieser Mannschaft und auch die Bürger des Ostens standen hinter der Mannschaft der BRD und nicht hinter uns. Das wussten wir. Das ist keine Beleidigung, das war nun mal so.
Ja, und weil man das eben wusste, haben die Verantwortlichen überlegt, dann lassen wir das Ganze doch lieber. Und der Günther Schneider sollte jetzt mal erklären, was eigentlich so ein Rückzug von der Fußballweltmeisterschaft so ein kurzfristiger kosten würde.
Also Zeitraum zwischen Januar, da war die Auslosung, hin bis Juni. Was wie das dann wäre mit dem Rückzug? Oh, hier kommt, mach du mal weiter, Paketbote kommt, Sekunde.
Ja, da musst du natürlich hin. Und Günther Schneider war also bei Manfred Ewald über einige Stunden hinweg und die haben angeregt diskutiert und da ging es dann, glaube ich, nicht darum, ob man mit Viererkette oder mit Dreierkette oder mit einer falschen Neun spielen sollte, sondern es ging einfach schlicht und ergreifend nur darum, ob man überhaupt spielen sollte. Und diese Forderung von Manfred Ewald, so skurril, die sich auch anhört, einfach auf die Weltmeisterschaft zu verzichten, die ist ja auch deshalb so skurril, weil die DDR sich ja überhaupt zum allerersten Mal für so eine Endrunde qualifiziert hatte. Und auf der
ich habe dir die ganze Zeit zugehört, ja.
Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch ja, diese nicht gerade fußballaffine Leitung beim deutschen Turn- und Sportbund, die eigentlich mit Fußball überhaupt nichts zu tun hat und die immer gefremdelt hat mit der Tatsache, dass Fußball der populärste Sport gewesen ist in der DDR. Ja. So, und jetzt können wir endlich den O-Ton abspielen, weil ich musste jetzt so lange reden, um das mal zu erklären.
Ja, ich bin ja wieder da. Es waren nur ja, drei Pakete, die hier geliefert wurden. Ja?
Natürlich.
Also, aber die musste ich annehmen. Meine Frau hat gesagt, wenn du im Büro bist, du musst die Pakete annehmen, weil sie ist in der Schule. Ja,
ja. Und jetzt kannst du aber, jetzt kannst du endlich den O-Ton von Günther Schneider spielen. Was kostet der Rückzug?
Du, von hier nach Ostrau, der kommt jetzt, hör mal.
Und daraufhin stellte mir der DDSB-Präsident dann die Frage, welche Sanktionen es denn geben würde, wenn die DDSB-Leitung entscheidet, die Mannschaft aus dem WM-Wettbewerb zurückzuziehen.
Ja, und als der Günther Schneider dann gesagt hat, das kostet echt viel Geld und das sind alles knallharte Devisen, die ihr da auf den Tisch legen müsst, da hat die DDR-Staatsführung gesagt, okay, dann machen wir das jetzt eben, Augen zu und durch. Nee, Augen auf und durch, Augen immer auf, immer wachsam sein. Also die Fußballer haben dann natürlich alle möglichen Vorgaben mit auf den Weg bekommen. Und der Trainer beispielsweise, Georg Buschner, den wir gerade schon mal gehört haben, der hat dann natürlich nach außen hin mitgemacht, hat aber nach innen ganz anders kommuniziert als nach außen.
Das ist wohl wahr. Also das ist schon, also hört mal selber, was der sagt.
Den Spielern wurde auch gesagt, das konnte in einem kleinen Kreis gesagt werden, unter vier Augen. Also merkt euch, ihr spielt für euch. Ihr spielt ausschließlich für euch und nicht für diese scheiß DDR. Das konnte den Spielern damals sagen. Das können Sie, brauchen Sie nur zu fragen, ob es sein, natürlich. Aber da müssten Sie in kleineren Gruppen sein, 3, 4, 5, 6 Mann. Und müssten vielleicht schon vorsichtig sein, wenn unter Umständen dann irgend so ein Dynamo-Verein jemand dabei war.
Ja, Georg Buschner, ey, der eigentlich eine Vereinskarriere hatte und da total scharf drauf war, aber dann in den 70ern halt der Trainer der DDR-Nationalmannschaft war und auch so viele Erfolge gefeiert hat, aber ich glaube Anfang der 80er wurde er dann aussortiert und er hatte auch da so ein komisches Leben dann weiter im Verband. Also auch der hat, glaube ich, ein sehr wechselhaftes Leben im DDR-Fußball führen dürfen, ne?
Ja, ich glaube, das galt für viele Akteure im DDR-Fußball, auch für Gerd Kische vom FC Hansa Rostock, der ja einer der Spieler in dieser Nationalmannschaft gewesen ist, ein sehr, sehr populärer Verteidiger von Hansa Rostock. Und der sah sich beispielsweise natürlich auch dem Anwerben der Stasi ausgesetzt. Die Stasi, die Staatssicherheit hat natürlich auch versucht, in diesen Kern der Fußballnationalmannschaft reinzukommen, um sich da auch abzusichern, dass da nicht irgendwelche potenziellen Republikflüchtlinge nominiert wurden, weil das wäre natürlich ein Affront sondergleichen gewesen, ein Schlag ins Gesicht, wenn während der Weltmeisterschaft 74 jetzt ein Spieler rübergemacht wäre und das hättest du ja da nicht verhindern können, solange wie dieses Turnier dauerte. So viele Sicherheitskräfte kannst du ja gar nicht in den Westen mitnehmen. Und Gerd Kische hat dann später auch mal beschrieben, wie das gelaufen ist, also dieses Anwerbungsverfahren.
Nein, ich hatte Angst. Ich hatte genauso Angst. Bloß ich habe versucht, das zu verdrängen, indem ich sage, bleibe korrekt. Und es ist ein glücklicher Zufall, ein glücklicher Umstand dazugekommen. Es hat mich ein Spieler in unserer Mannschaft angesprochen. Der war erst 18 Jahre damals und hatte so eine Unterschrift gegeben und sollte mich immer aushorchen und. Und der ist eines Tages heulend zu mir gekommen. Der ist mit diesem Druck gar nicht fertig geworden, weil ich glaube, auch den Spielern gegenüber relativ korrekt war, hart, aber auch sehr korrekt, und hat mir das erzählt. Und da bin ich mal dann hingegangen und habe gesagt, wenn ihr, was soll das eigentlich alles?
Ja, ich meine, es gab ja auch so viele Möglichkeiten, in der Tat, für die DDR-Nationalspieler, die übrigens in Nähe eines Friedhofs, ich glaube gegenüber von einem Friedhof, in Quickborn untergebracht wurden. Und da war weit und breit nichts, aber trotzdem sind sie auch über die Reeperbahn gegangen und hatten da schon ihre Freiheiten und konnten die BRD erkunden. Und die, ja, die Situation war ja die des Mangels auch. Kleines Beispiel, ich habe in der Vorbereitung mir einen Artikel durchgelesen über die Jeans als Symbol an und für sich in der DDR zu der Zeit. Also Jeans zu tragen war ein echtes Statement und die gab's wirklich im Überfluss im Westen und da wollten sie sich auch eine Jeans kaufen. Und da waren sie schon sehr nachdenklich über, also über das Land, in dem sie lebten, in der DDR. Und da hatte man wirklich stand man mit der Jeans lange Zeit auf Kriegsfuß und dann hat die DDR-Obrigkeit, und das fand ich witzig, auch eine Jeans eingeführt, aber nicht so benannt, sondern sie nannten sie Cortino-Hosen.
Natürlich.
Die blaue Cortino-Hose als Alternative zur Jeans an und für sich. Nein, also denen wurde das ja auch, als sie dann im Westen war, augenscheinlich, dass es dann doch anders war. Ne? Und in diesem Spannungsfeld diese Auslandsreisen als DDR-Nationalspieler zu machen und zu wissen oder eben nicht zu wissen, wer da jetzt eigentlich für die Stasi wie berichtet, das stelle ich mir schon total bizarr vor. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nein, also die Fußballer waren total privilegiert. Schon Walter Ulbricht, der Vorgänger von Erich Honecker, hat gesagt, das sind für uns die Diplomaten im Trainingsanzug. Die DDR hat sich total über sportliche Erfolge identifiziert. Vor allen Dingen durch Erfolge bei Olympia, weil es da diesen Medaillenspiegel schwarz auf weiß gegeben hat. Und man hatte nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, der Fußball kann genau das auch bewirken, obwohl der Fußball eigentlich am populärsten gewesen ist. Und das ist ja umso blöder eigentlich, weil der DDR-Fußball ja in den 70ern total erfolgreich gewesen ist. 72 Olympia Bronze geholt, 74 wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft hat der 1. FC Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger geholt. Und dann bei der Endrunde in Deutschland hatten sie ja eine gute Mannschaft. Also das war ja jetzt nicht irgendwie so eine Wald- und Wiesentruppe, sondern die konnten alle richtig gut kicken, die Jungs. Und der Gerd Kiesche, um diesen Gedanken von eben mit der Stasi noch zu Ende zu bringen, der Gerd Kiesche hat dann etwas gemacht, was, glaube ich, sehr selten vorgekommen ist. Er hat einfach die Flucht nach vorne ergriffen und ist zur Stasi hin und hat sich darüber beschwert, wie man versucht, von Staatsseite aus in diese Mannschaft reinzuhorchen.
Wir sind doch so gläsern, so transparent. Es ist doch gar nichts bei uns. Ihr wisst, was ich für eine Meinung habe, die sage ich euch. Da müsst ihr doch nicht so einen jungen Mann da mitmachen. Und dann hatte ich sie ein bisschen so in so eine Situation und dann haben die mich in Ruhe gelassen.
Dann haben sie ihn in Ruhe gelassen, ja. Ja, ja. Irre. Das alles auch in Vorbereitung auf das Spiel gegen die BRD. Die Gruppenkonstellation war ja eine sehr interessante. Ich meine, wir werden im zweiten Teil unserer Geschichte rund um dieses Spiel zwischen der DDR und der BRD genauer drauf eingehen. Aber die Konstellation war ja die, dass die BRD zwei Spiele gewonnen hatte, mit 4 Punkten die Tabelle anführte, die DDR 3-1 Punkte hatte, also einmal unentschieden gespielt hatte, einmal gewonnen hatte. Mit dieser Ausgangslage ging es dann in dieses Spiel, Burkhard.
Ja, sie waren beide durch. Also sportlich ging es eigentlich nur noch in Anführungszeichen um Platz 1 und 2. In der nächsten Folge erklären wir euch, dass das durchaus von Belang gewesen ist im Nachhinein. Aber viel wichtiger ist jetzt an dieser Stelle noch, wir nähern uns langsam dem Anpfiff. Aber die DDR-Staatsführung hat ja sich gesagt, also wir schicken dann auch ein paar verdiente Bürger unseres Landes und politisch verlässliche Bürger unseres Landes rüber in den Westen, damit sie in Hamburg dieses Spiel verfolgen können. 1500 staatstreue Menschen wurden also ausgewählt und das waren in der Regel eher ältere Menschen, was für Helga Heinicke zum Problem wurde, Sven.
Helga Heinicke, wer war das denn?
Helga Heinicke war die Reiseleitung des DDR-Reisebüros. Also die musste dafür sorgen, dass die 1500 da sicher hinkamen und wieder zurückkamen. Und das war eine ziemlich stressige Angelegenheit, weil es unterwegs auch zu Zwischenfällen gekommen ist, wie die Helga Heinicke später erzählt hat.
Also wenn ich einen Kranken hatte, brauchte ich nur aus dem Zug springen, am Ankunftsort dem Bahnmann sagen, ich habe einen Herzinfarkt, einen Magendurchbruch.
Klar.
Und epileptische Anfälle, also Kriegsabbruchzeiten, wo ich sauer war. Ich habe gedacht, also was schickt ihr mir für Menschen mit? Ich bin ja langsam verrückt, ja.
Geil! Hör mal, so eine Reiseleiterin brauchst du. Ich meine, als sie angekommen waren in Hamburg, gab es ja erstmal eine Stadtrundfahrt für die DDR-Bürger und auf dem Menüplan sah man Rinderroulade und Brechbohnen. Und an der Stelle kommt vielleicht auch wieder Helga Heinicke ins Spiel.
Ja, aber ich möchte kurz noch einschieben, dass die Reiseleitung dann vom Westen durchgeführt wurde und zwar von Mitgliedern der Deutschen Kommunistischen Partei. Also die haben dann die Stadtrundfahrt geleitet und haben dann da auch durchaus auf soziale Missstände natürlich in der Stadt hingewiesen. Aber Helga Heinicke hatte natürlich ein Problem, die Reiseleitung des DDR-Reisebüros, weil sie musste ja nachhalten, wohin denn die Siechen DDR-Fußballtouristen verbracht wurden, wenn sie irgendetwas erlitten während der Fahrt.
Na, und dann kamen die Krankenwagen und dann habe ich gleich der Polizei gesagt, also passt mal auf, heute Abend müssen wir alle Krankenhäuser abfahren. Ehe der Zug abfährt, muss ich wissen, bleibt der Patient da? In welchem Krankenhaus ist er nun letztlich verblieben? Denn die wurden ja meistens so zu Universitätskliniken oder Notärzte. Ja, also das war schon ein Problem, muss ich sagen.
Wir reden immer noch von Fußball.
Natürlich auch.
Ja, sag mal, Oberschwester Heinicke, das gibt's überhaupt nicht. Ich meine, da waren noch Fans. Ich meine, wir sind ja auch in der Regionalbahn hier durch den Westen gebummelt und dann zum Ruhrstadion gefahren, ich weiß nicht was. Ja. Da ist ja kein Lazarett.
Ja, aber das waren ja keine richtigen Fußballfans. Also das waren halt Menschen, denen eine Reise in den Westen geschenkt worden ist. Und dieses Fußballspiel gehörte auch irgendwie dazu. Und man hat denen ja auch erklärt, wie sie zu jubeln hatten, welche Gesänge sie anzustimmen hatten. Und man hat ihnen erklärt, wie sie sich zu verhalten haben, wenn es zu Provokationen von westlicher Seite kommen sollte. Unter anderem dem Dresdner Sportlehrer Herbert Sobanja.
Die erste Verhaltungsmaßregel war, nicht provozieren lassen. Es könnte zu Störungen kommen und wir sollen dort ganz zurückgezogen, auch in Fragen, in bestimmten Fragen, dass wir angesprochen worden sind, zuvorkommend antworten sollten. Ja, wie gesagt, nicht provozieren lassen von wem auch immer.
Ja. Ja, so war das, ne? Damals. Ich meine, das war ja augenscheinlich, dass das die DDR-Bürger waren und das wird zum Teil auch ein Spießrutenlauf gewesen sein.
Ja, kommen wir auch in der nächsten Folge zu, im Teil 2 von Wir gegen euch oder ihr gegen uns oder euch gegen wir. Wie haben wir es jetzt genannt? Ja,
dein Titel ist wieder, also meine Güte.
Wir gegen uns haben wir es genannt. Einer der Spieler war ja Harald Irmscher. Harald Irmscher, Mittelfeldspieler von Carl Zeiss Jena. Und der hat sich einige Jahre später auch mal hingesetzt und hat erklärt, wie eigentlich die DDR-Fußballer auf die Westfußballer geguckt haben oder auf die Bundesrepublik Deutschland geguckt haben, ob da auch schon so revanchistische Gelüste waren oder so, jetzt wollen wir es ihnen aber mal beweisen. Und das fand ich ganz bemerkenswert, was er da gesagt hat.
Ich muss sagen, wir hatten ja auch zu DDR-Zeiten Kontakt mit Bürgern der BRD, die hier auf Einreise hier waren, Besuch waren. Und ich hatte eigentlich kein negatives Bild von der BRD. Im Gegenteil, ein wohlgeordneter Staat oder ein Konsumstaat und man konnte was kaufen, leisten. Das haben wir ja mitgekriegt durch unsere Auslandsreisen, egal ob wir jetzt in Österreich waren oder in der Schweiz waren oder in Dänemark, Norwegen, wo wir ja jedes Jahr reisen durften und konnten mit Clubmannschaften oder mit der Nationalmannschaft.
Ja, und so war das von ihm eine eher positiv gefühlte Geschichte, da im Westen in Hamburg spielen zu dürfen an diesem 22. Juni 1974. Aber die Umstände, wir haben sie skizziert, waren natürlich welche, dass die ganze Welt, muss man wirklich sagen, gespannt war, wie das Ganze ausgehen würde. Die Bild-Zeitung war sich an dem Tag, ich meine die Bild-Zeitung hat, das war eine Axel Springer Doktrin, DDR immer in Anführungszeichen gesetzt, weil sie sie als Staat nicht anerkannt haben. Kam zu dem Ergebnis, dass also die BRD gewinnen musste, hat die Spieler gegeneinander gestellt und demnach bei den einzelnen Positionen war bei der Bild-Zeitung ein 7-4 für die BRD im Vorfeld rausgekommen. Das hat die DDR-Spieler schon sehr motiviert und auch ein bisschen zur Weißglut gebracht und so fuhr man dann hin ins Stadion. Und es waren super viele Fans da, 60.000, und es war natürlich auch die Prominenz vertreten. Und dann wurden die Hymnen gesungen, Burkhard. Und ja, das war natürlich schon emotional ein gewisser Brennpunkt, oder?
Ja, weil das Interessante an den Hymnen war, dass die DDR-Staatsführung zu diesem Zeitpunkt schon längst beschlossen hatte oder auch schon durchgesetzt hatte, dass die Hymne der DDR gar nicht mehr mitgesungen wird in der DDR. Dass also nur noch das Lied gespielt wird und dass der Text aber hinten runterfallen sollte, weil es in diesem Text eben auch zu der Zeile kam: Deutschland, einig Vaterland. Und das wollte man in der DDR-Staatsführung nicht mehr hören, und deshalb wurde
das war
da
am
schon
Schluss, das war die letzte Zeile der Hymne, ne?
Genau. Und deshalb
oder der Strophe.
Hat man, ja, deshalb hat die SED beschlossen, dass der Text hinten runterfällt und dass nur noch instrumental gespielt wird. Ich meine, damals haben die Fußballer die Hymnen sowieso nicht mitgesungen, wenn man sich das nochmal anguckt. Also weder die DDR-Spieler noch die Spieler der westdeutschen Auswahl haben da irgendwie die Münder bewegt, die haben die Lippen zusammengekniffen und darauf gewartet, dass es losgeht, hinten die Militärkapelle. Ich habe die Hymnen, die Originalhymnen mal mitgebracht für unsere Folge heute zum Abschluss. Das Interessante an diesen beiden Hymnen ist, dass darüber die Stimme von Hans Apel, also dem Finanzminister, zu hören ist, der ja auch ein großer Fußballfan war, Mitglied beim FC St. Pauli, und der, finde ich, das ganz schön eingeordnet hat, worum es damals ging und wie man auf dieses Spiel geblickt hat. Und ich würde sagen, damit gehen wir raus, Sven. Damit ist der erste Teil auch schon zu Ende. Dreiviertelstunde.
Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Du dann wieder aus, wie lange bleibst du denn da in Ostrau? Das ist also, ich muss das für euch jetzt mal schlussendlich erklären. Der Burkhard ist jetzt hier via FaceTime auf meinem kleinen Telefon zu sehen. Ich sehe sehr viel Nase und sehr viel Mund, ein bisschen Brille und vor allem ein Mikrofon. Du sprichst da rein. Ne? Ja. Und ich spreche hier in Köln rein und ich baue das dann alles zusammen. Wie lange bleibst du denn da überhaupt?
Du, ich bleib so lange, wie die Deutschen hier bleiben. Und das kann ich ja jetzt nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Es ist ja sehr wechselhaft.
Du bist Wanderarbeiter dann. Also dann ist irgendwann vorbei und dann musst du gehen.
Ich bin Saisonarbeiter, aber ich weiß noch nicht, wie lange die Saison dauert. Ja.
Ja, sehr schön. Also hier tut sich ein bisschen was in Sachen Fußball, aber das wird dir da nicht verborgen bleiben. Ja, ja, wir verabschieden uns bis nächste Woche. Dann hört ihr uns definitiv wieder und vergesst nicht unsere große Abschiedsshow in der Zeche Karl am 5. Juni. Ich bin mir sicher, unser Auto wird da stehen bleiben, denn wir werden uns da nach der Show in der dritten Halbzeit einen ballern, Burkhard, und das völlig zu Recht. Kommt einfach vorbei. Und jetzt am Schluss noch die Hymne, ne?
Ja, tschüss sagen der zum Glück einzigartige Sven Pistor.
Was ist denn das, du? Aber mittlerweile deine giftigen Komplimente, ja, die habe ich mittlerweile komplett enttarnt. Drei Jahre hatte ich Zeit. Ich bin auch einzigartig. Ja?
Ja, bist du
auch. Bist du aber auch. Nicht minder, mein Freund. Ja.
Beide deutsche Staaten waren in die UNO aufgenommen und nahmen an Olympischen und anderen internationalen Spielen mit jeweils einer Nationalmannschaft teil. Niemand nahm daran Anstoß, weil sonst beide nicht hätten teilnehmen können. Sie hatten alle nationalen Embleme, die eine Nationalmannschaft hat. Eine ganz andere Frage ist, ob die staatlich geteilten Deutschen nun auch zwei Nationen waren. Das waren sie sicherlich nicht. Es gab Bemühungen der DDR, eine Nation der DDR ins Leben zu rufen. Das hat nicht sehr funktioniert.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.